Ciao zusammen, mein Name ist Dani. Ich fahre gerne Schiff, heute das Nummer auch kleiner. Ihr habt es vielleicht schon an Musik erraten. Wir gehen Gummibötle. Nicht mit der norwegischen Sängerin Wenche Myhre, sondern mit der wahrscheinlich erfahrensten Gummibootfahrerin der Schweiz. Das ist die 42. Folge vom Schiffspodcast, eine Spezialausgabe für alle, die die Sommerferien in der Schweiz verbringen oder nach den Ferien an einem schönen Wochenende etwas Neues entdecken. In der 41. Folge haben wir die Irene Reiser gelernt kennen. Sie steuert ein bisschen grösseres Schiff, bis 300 Passagiere hat sie Prüfung gemacht, ganz frisch in diesem Frühling. Sie erzählt zum Beispiel, wie sie sich auf die Prüfung vorbereitet hat. Ihr könnt die Folge gratis und werbefrei nachhören, überall wo es gute Podcasts gibt oder unter schiffspodcast.ch. Aufpumpen und ablegen ins Sommervergnügen. Ganz so einfach geht es dann doch nicht. Welches Gummiboot soll ich kaufen? Welche Strecke ist geeignet für Anfänger? Soll ich eine Schwimmweste mitnehmen? Jemand, der das weiss, ist Ivona Eberle. Sie hat einen Gummibootführer geschrieben, es ist der einzige in der Schweiz. Und darum ist es so spannend zu hören, wie sie selber eigentlich neue Gummibootstrecken findet. Ciao Ivona.
Hallo Daniel.
Wir nehmen das Interview auf am Ende eines heissen Tages. Hast du ein Gummiboot fahren heute?
Heute bin ich im Büro, aber am Wochenende gehe ich mit dem Gummiboot in Aargau auf die Aare und fahre von Brugg bis auf Döttingen. Das ist eine tolle Strecke, die viel bietet und wo es nur wenig Leute hat. Also zuerst fährt man durch die spektakuläre Aarenschlucht, dann kommt man durch das Wasserschloss. Das ist das Flussgebiet, wo die drei wichtigsten Flüsse der Schweiz zusammenfließen, also Aare, Rhein und Limmat. Und dann kann man noch eine Schleusenfahrt machen. Also bei der Schleuse Betznau sinkt das Gummiboot in der Schleuse über 7 Meter in Tiefe und das ist spektakulär.
Also da kannst du echt in die Schleusenkammer reinfahren und in Lachen gehen?
Ja.
Ich habe jetzt gedacht, du müsstest das Gummiboot auswassern und nachtragen.
Das könnte man auch machen, aber es macht natürlich Spass und die Mitarbeitenden von dieser Schleuse, die erlaubt einem den Spass. Man kann die Schleusenfahrt anmelden und dann machen sie die Schleusen auf, dass man reinfahren kann und machen sie dann wieder auf, wenn man unten angekommen ist.
Das ist so cool. Ich wollte dich eigentlich fragen, was dich fasziniert am Gummibootfahren. Es ist jetzt schon, hat jetzt schon ein bisschen durchgeschimmert.
Also das Bötle ist einfach ein wunderschönes Naturerlebnis. Man sieht aufs glitzerige Wasser, die grossen, hohen Bäume. Man sieht auch Fischreiher. Und auch am Ufer gibt es immer wieder interessante Sehenswürdigkeiten. Also zum Beispiel Burgen, Klöster oder herzige alte Kirchen oder Kapellen. Und man ist sehr weit weg von den vielen Leuten. Also, weil ja gerade Buddies sind ja häufig im Sommer überfüllt und die Seeufer auch. Und auf dem Fluss ist es aber ruhig und darum eben auch sehr entspannend. Man kann viel im Fluss schwimmen und das mache ich sehr gerne. Und ich lege gerne eine Schwimmer- oder Taucherbrille anlegen und damit unter Wasser ein bisschen rumschauen. Zum Teil sieht man dann eben Fisch. Oder wenn jetzt ein Fluss nicht so tief ist wie die obere Rüse, kann man halt auch so wie über den Stein fliegen. Oder man sieht den Stein im Flussgrund. Und es ist dann so, ja, eben so ein Gefühl von fast wie Fliegen.
Aber wenn du sagst, es sind nicht so viele Leute, bist du vielleicht noch nie von Bern auf Thun gefahren an einem schönen Samstag oder Sonntag auf der Aare. Da fahren sie dann fast in der Kolonne nach, denke ich.
Ich kenne die Strecke gut und ja, sie ist beliebt. Das war schon immer beliebt gewesen. Und Bern Tourismus macht auch fleissig Werbung. Die haben ja eine grosse Website aufgesetzt, nur zu dem Zweck, um das Bötle zwischen Thun und Bern beliebt zu machen. Und ja, dort ist klar, dass man dort nicht allein ist, aber vielleicht kann sie auch noch lustig sein. Weil es ist eine sehr schöne Strecke, man sieht vielleicht auch alte Bekannte wieder auf dem Wasser. Es kann auch etwas Spezielles mal sein oder auch etwas Schönes, je nachdem in welcher Stimmung man ist.
Die Fußballerin Talisha Lehmann ist auf der Aare gesehen worden mit einem Aarebötli. Und das war einigen Medien sogar eine Meldung wert gewesen. Du bist also in guter Gesellschaft, wenn du ein Gummiboot fährst.
Ja, also ich denke, viele Menschen entdecken das Bötle für sich und eigentlich finde ich da etwas Gutes. Oder man kann sich erholen, man verbringt eine gute Zeit mit Freunden, man kommt in Kontakt mit der Natur. Und ich denke auch, Die Leute werden jetzt ein bisschen sensibilisiert auf das Wasser, das Thema Wasser allgemein. Also wie gehen wir mit dem Wasser um, wie gehen wir mit der Natur um, wie gehen wir mit unseren Flusslandschaften und Auenlandschaften um. Und es gibt auch noch einen anderen Aspekt. Oder in den Zeiten der Klimaerwärmung ist es ja eigentlich sinnvoll, dass wir in unseren Ferien nicht immer ins Ausland fliegen, halt wegen dem CO2-Ausstoß vom Fliegen. Sondern es ist darum eigentlich noch sinnvoll, wenn wir die Ferien eher hier in der Schweiz verbringen. Aber ich denke, die Leute sind nur bereit, wenn sie hier schöne neue Sachen entdecken können, neue Erlebnisse haben, neue Erfahrungen machen, etwas Neues ausprobieren. Und das Bötchen ist halt so etwas, oder, wo man eine neue Gegend entdecken oder die eigene Gegend auf eine andere Art entdecken. Und das kann dann eben auch dazu beitragen, dass die Leute sagen, ja, also man kann im Sommer da so viele lässige Sachen machen, wir könnten jetzt eben mal böteln. Und dann bleiben sie noch da und haben auch Freude an der eigenen Region oder eben an Regionen von der Schweiz, die es noch nicht so kennen.
Ich muss ehrlich sagen, ich war noch gar nie gewesen. Aber jetzt, nachdem ich mich damit vertieft habe, werde ich das sicher mal machen, diesen Sommer. Würdest du uns ein schönes Erlebnis vom Gummiboot erzählen?
Letztes Jahr bin ich in der Schwester den Linkkanal durchab, den untersten Linkkanal, ab Giessen. Und zwar am Abend, da haben wir extra so geplant, weil ich es einfach eine sehr schöne Stimmung finde, dort am Abend. Und es war dann wirklich so gewesen, der Himmel hat sich rosarot verfärbt, man fährt der Sonne entgegen, der Sonne, die langsam absinkt. Und links und rechts hat sehr viel Schilf dort bei dieser Mündung in Zürichsee, was wunderschön ist und auch etwas Spezielles in der Schweiz, so grosse Schilfgürtel. Und als wir in den See rausgekommen sind, haben wir dann einfach ein bisschen gewartet auf dem Boot und die Sonne ist wirklich glutrot im Zürichsee versunken. Und es war einfach wunderschön gewesen. Und dann sind wir noch ganz friedlich auf Schmierke übergepaddelt und haben dort in einem Beizchen noch einen Drink genommen.
Es ist nicht so neu, das Gummiboot fahren, oder? Ich habe beim Recherchieren ein Lied gefunden, das knallrote Gummiboot, das kennst du sicher auch.
Ja, das kenne ich gut, das ist schon ein sehr fröhlicher Song.
Es ist von 1970, also ist dann auch ein Gummibootfahren auch das Thema gewesen, sonst wäre ja das Lied nicht so erfolgreich geworden.
Ich denke schon, ich war natürlich dort noch nicht auf der Welt gewesen. Aber ich denke, Menschen gehen einfach sehr gerne aufs Wasser, in was für Gefährt auch immer. Oder mein Vater hat erzählt, dass er als Kind auch mit so aufgeblasenen Lastwagenpneu auf die wilden Flüsse gegangen ist, also zum Beispiel auf Tour. Ich denke, das Gummibootfahren ist einfach jetzt beliebter geworden in den letzten Jahrzehnten, halt auch, weil man leichter gute Boote bekommt. Also die sind recht leicht geworden, also jetzt im Vergleich zu früher. Und sie sind auch günstig und man kommt sie in allen Läden über.
Ja, da sprichst du gerade etwas Gutes an. Wenn jetzt jemand den Podcast hört und auf den Geschmack kommt, für Gummiboot zu fahren, dann kann er einfach mal dein Buch kaufen. Du hast nämlich einen Gummibootführer geschrieben. Erzähl mal, wo kann man den kaufen? Was kostet der?
Also den Gummibootführer kann man jeder Buchhändler kaufen oder auch direkt im Webshop vom Verlag, also Salamander Verlag heisst der. Und der kostet 39,90 beim Verlag und Buchhändler machen ja ihre eigenen Preise. Bei der einen ist es mehr so 42 und bei der anderen ist es mehr so 35 Franken.
Nachher, neben dem Gummibootführer braucht man eben ein Gummiboot. Und ich habe im Internet geschaut, das Angebot ist sehr gross. Auf was muss man achten, wenn man ein Gummiboot kauft?
Also wichtig ist, dass es stabil ist und eine recht reissfeste Haut hat. Und in der Schweiz kann man vor allem Gummiboot von zwei Marken kaufen, Intex und Sevilor. Mhm. Wobei Intex mit Abstand die verbreitetste Marke ist. Also Coop verkauft Intex Gummiboot und auch Migros. Früher waren die Boote gel, also auf allen Flüssen hat man ja die gelben Bötchen gesehen, vor allem auf der Aare zwischen Thun und Bern.
Nicht knallrot in
dem und seit, nein, obwohl ich Rot eigentlich noch fröhlich finde. Und seit ein paar Jahren sind die Intex Boote blau, auch noch, immer noch mit ein bisschen gel. Und ich finde die wirklich auch recht gut. Also sie sind preisgünstig, sie heben recht lang, wenn man ihnen Sorge hat, dass er nicht so in ein Gebüsch fährt oder sie irgendwie auf einem Kiesweg so ins Kies reindrückt und so. Sevilla sind etwa ähnlich gut. Aber eben, die sind weniger verbreitet, also man sieht sie weniger in den Läden. Die anderen Marken, die es noch gibt auf dem Markt, die finde ich jetzt persönlich viel weniger gut, weil sie wackeliger sind, wie man drin sitzt, also wie der Boden weniger stabil ist und auch, weil sie eine dünnere Haut haben.
Ich habe gesehen, dass man tatsächlich für 35 Franken ein Gummiboot kaufen kann. Da würde ich jetzt nicht unbedingt reinhocken, wenn ich irgendwie die wilde Tour runterfahren will. Aber die teuersten waren dann 700 Franken. Was meinst du, das muss man berechnen?
Also eben so ein Intex-Boot, wie es in der Migros und im Coop gibt, da kommt man für etwa 80-90 Franken über. Manchmal gibt es auch Aktionen, wo es dann günstiger angeboten werden, besonders so im August, wenn sie den Restbestand noch abverkaufen wollen. Ich finde, es ist schon gut, wenn man ein Boot von diesen Marken kauft, die ich jetzt gesagt habe. Also ich habe keine Verbindung mit denen, ich sage es nicht aus so einem Grund.
Bekommst du keine Provision über?
Nein. Aber es ist halt einfach so, am Anfang, als ich angefangen habe, Bötchen, habe ich halt auch mal ein so ganz günstiges Boot gekauft. Und es war wirklich so gewackelig. Und dann besteht einfach auch noch Gefahr, dass man aus dem Boot rausfallen will. Also wenn man sich jetzt im Boot aufrichtet oder so fast ein bisschen versucht aufzustehen. Und aus einem normalen Gummiboot, also eben von einer besseren Marke, fällt man nicht raus, weil der Boden ist recht stabil, wenn er prall gepumpt ist. Und da kann man jetzt auch im Boot rumrutschen auf die Knie oder sogar mal ein bisschen aufstehen, da passiert nichts. Und die ganz billigen sind einfach viel gewackeliger. Und die Haut dehnt sich auch viel mehr aus, wenn es heiß ist, also bei heißem Wetter. Und dann wird es ein bisschen flutig, das Boot. Und dann wird es noch instabiler. Und eben die weiche, dünne Haut, die kann natürlich auch eher mal reissen, wenn man jetzt an einen Stein ankommt. Und wichtig ist auch noch, dass man daran denkt, um das Boot mit Namen, Adresse und Telefonnummer anzuschreiben. Das ist etwas, was die Polizei verlangt. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Und zwar geht es darum, dass man, wenn man ein herrenloses Boot findet, also wenn jetzt Menschen, die am Ufer spazieren oder die Polizei selber ein herrenloses Boot findet, dass man schnell telefonieren und herausfinden kann, ja, kann man die Person erreichen, weil dann wäre sie ja in Sicherheit, oder, wenn sie telefonieren kann. Oder kann man niemanden erreichen, weil wenn man niemanden erreichen kann, würde man dann einen Rettungseinsatz auslösen. Und die Polizei will aber natürlich ihre Kapazität sinnvoll einsetzen und nur dann Rettungseinsätze machen, wenn sie denken, dass es nötig ist. Ein anderer Aspekt ist wahrscheinlich auch noch, dass man so ein bisschen verhindern will, dass jetzt Boote, die beschädigt worden sind auf der Fahrt, dass die einfach irgendwo am Ufer liegen gelassen werden. Weil das vielleicht zu Hemmungen führt, um das Boot liegen zu lassen, wenn draufsteht, wem das eigentlich gehört.
Also da haben wir ein Gummibootführer, da haben wir ein Gummiboot. Braucht man sonst noch Ausrüstung?
Also man braucht sicher starke Paddel. Paddel sind genauso wichtig wie das Boot. Weil man will ja können das Boot steuern. Jetzt häufig auf der Tour tut man das Paddel eigentlich wenig brauchen, weil die Strömung hält einem in der Mitte vom Fluss und dort hat es meistens auch keine natürlichen Hindernisse. Also dort hat es meistens jetzt nicht Totholz oder so, weil das schwemmt es ans Ufer. Aber man braucht natürlich die Paddel, um wieder anlegen am Ufer, wenn man auswassern will, oder auch zum Hindernis, die gebaut sind, ausweichen. Also Brückenpfeiler zum Beispiel. Manchmal hat es auch Pfosten im Fluss, zum Beispiel auf dem Rhein. Nach Steyr am Rhein hat es auch Pfosten für Kursschiff mit Signal drauf. Und denen sollte man natürlich auch gut ausweichen können. Oder es gibt natürlich auch Strecken, wo es Wehr hat. Und da ist auch wichtig, dass man frühzeitig vorher das Ufer erreichen kann. Und für das braucht man Paddel unbedingt. Und sie müssen eben auch stark sein. Also sie dürfen sich nicht gerade verbeugen und sie sollten auch nicht leicht brechen. Aber das ist aber nicht so ganz einfach zu finden. Der Fotograf vom Buch und ich, wir haben über 12 verschiedene Paddelmodelle gekauft und haben die ausprobiert. Wobei, ich muss sagen, wir haben eigentlich gar nicht vorgegeben, um so einen Test zu machen. Aber es war so, dass halt die immer ein Paddel nach dem anderen, also ein Paddelpaar nach dem anderen kaputt gegangen sind und wir dann wieder ein neues gekauft haben von einer anderen Marke. Und es gibt wirklich fast keine starke Paddel auf dem Markt. Das einzige Modell, das jetzt bei uns den Test bestanden hat, war von Sevilor, das Modell KC Compact 215. Das ist ein Doppelpaddel, also ist eigentlich wie ein langer Paddelschaft mit zwei Paddelblättern dran. Aber man kann es eben auch in der Mitte auseinandernehmen und dann noch so Knäufe drauf machen auf jedes Stück und so hat man dann zwei Paddel. Aber es wird einfach als Doppelpaddel verkauft.
Aber du brauchst das Paddel eben, wie du hast gesagt, vor allem zum Steuern. Aber es ist nicht so, dass du mal über einen See paddeln oder so. Du gehst immer den Fluss machen.
Also manchmal fahre ich schon auch auf einem See umeinander. Also es gibt ja auch sehr schöne Gummibootstrecken, wo man vom Fluss in den See kommt. Also zum Beispiel vom Linkkanal in Zürichsee oder vom Hageneckkanal in Bielersee. Und das ist wunderschön, oder? Wenn man vom Fluss, der an sich ja auch schon schön ist, dann in die Weite von dem See rauskommt und plötzlich 20 Kilometer weit sieht oder auch Dörfli sieht am entfernten Ufer und Hügelzüge und so weiter. Und einfach die große glitzerige Seefläche. Und dann muss man ja paddeln im See, weil man nicht mehr die Strömung hat, die man im Fluss hat. Und dann paddelt man halt, um ein Auswasserungsgestell zu erreichen, also zum Beispiel in einem Dörfli.
Du hast noch den Fotograf vom Buch erwähnt, das ist der Christoph Hurni. Und Leute, die sich für Schiff interessieren, ich weiß nicht, ob sie seinen Namen kennen, das kann ich nicht beurteilen, aber Fotografien von ihm haben sie ganz sicher schon gesehen. Er fotografiert auch Kursschiffe in der Schweiz und hat viele tausend Aufnahmen. Ich verlinke seine Website, es ist unbedingt ein Besuch wert für Leute, die sich für Schiffe interessieren.
Ja, er ist ein grosser Kursschiff-Fan, besonders Dampfschiff-Fan. Er fotografiert am liebsten Dampfschiff. Und er war auch selber Matros auf Thunersee-Kursschiff. Also das war seine Arbeit, ein oder zwei Sommer. Er war dort angestellt und er erzählt immer sehr positiv von dieser Zeit auf diesem Kursschiff. Und er hat aber dann eben wegen mir auch das Gummiboot entdeckt und ist natürlich perfekt vorbereitet mit seiner Schiffserfahrung auf die Gummiboot-Tour.
Wie ist denn Christoph zum Gummibootführer gekommen?
Ich habe jemanden gesucht, der Fotos macht. Also ich habe zuerst eigentlich gedacht, ja, ich mache einfach vom Land aus Fotos. Und habe aber dann schnell realisiert, dass das recht langweilige Fotos geben würde. Weil ein leerer Fluss ist nicht so interessant. Und auf den meisten Flüssen, die ich den Touren im Buch vorstelle, ist eben noch gar nicht gebötelt worden oder nur noch ganz selten. Und ich habe auch gedacht, die Perspektive ist jetzt auch nicht so interessant vom Ufer aufs Wasser oder nicht so realistisch, weil die Leser möchten dann nachher wissen, wie sieht es denn aus, wenn sie wirklich in einem Boot rein auf dem Fluss sind. Und wenn man halt von der Mitte vom Fluss aus Sehenswürdigkeiten am Ufer sieht, eben zum Beispiel irgendein Kloster oder eine Burg oder so. Und dann habe ich mal im Internet geschaut, ja, was es denn schon für Bötli-Bilder gibt und bin dann auf Flickr auf ganz lässige Gummibootbilder gestossen von Christoph. Und ich habe dann gedacht, ja, okay, der ist offenbar ein begeisterter Ehrenbötler, vielleicht hat er noch mehr Fotos. Und habe ihn dann kontaktiert. Ich habe ihm vom Projekt erzählt und habe gefragt, ja, ob er mir einzelne Fotos zur Verfügung stellen würde. Und er war dann sofort Feuer und Flamme und hat gesagt, ja, ich kann alle Bilder machen und du kannst auch alle Bötli-Bilder haben. Und das war natürlich ganz lässig, weil eben die, die mir eh schon gefallen haben, die vorhanden waren, da konnte ich von denen fürs Buch verwenden. Und er hat nachher gesagt, ja, er würde mit mir wirklich gerne die Flüsse entdecken und auch Fotos machen, wenn wir zusammen auf einer Flussfahrt sind. Und eben auch den Statisten fotografieren. Das ist dann recht klar geworden, dass wir ja noch Statisten haben müssen, wenn wir vom Boot aus Flusslandschaft zeigen mit einem Boot, oder? Dann braucht man ja ein Boot, das vor einem herfährt. Und so haben wir dann Fotostatisten gesucht, vor allem Studentinnen und Studenten, die einfach Spass gehabt haben, zum Biko an einem freien Tag und zum sich nachher im Buch zu sehen. Und der Christoph hat eben auch darum Freude gehabt, um ein Buch zu machen, ja, weil er eigentlich nur die Aare kennt hat, als Berner Aarebötler, und aber eigentlich extrem gerne die Schweiz entdeckt. Und es war für ihn so wie eine Gelegenheit, um noch etwas anderes, andere Flüsse kennenzulernen als die Aare. Und er hat immer gemeint, eigentlich, dass die Aare der schönste Fluss ist von der Schweiz.
Ja.
Und das findet er immer noch, aber er findet jetzt auch, dass andere Flüsse also näher dran ankommen.
Du, Schwimmweste, braucht man das?
Also grundsätzlich kann man sagen, man ist natürlich immer sicher im Wasser, wenn man eine Rettungsweste anhat, als wenn man keine anhat. Weil es ist kaum möglich zum Vertrinken in der Schweiz, wenn man eine Rettungsweste anhat. Weil eben so im See oder Fluss würde einem ja die Rettungsweste an der Oberfläche behalten und dann würde man nicht vertrinken. Etwas anderes ist es im Meer, wo es riesige Wellen hat und eine riesige Welle könnte über einem zusammenschlagen. Aber ich finde, man muss auch realistisch sein und man kann sich auch noch auf den gesunden Menschenverstand verlassen. Also In der Schweiz baden jeden Tag wahrscheinlich im Sommer wahrscheinlich 50'000 oder 100'000 Leute ohne Rettungsweste in unseren Flüssen und Seen. Und die allermeisten vertrinken nicht, beziehungsweise im Vergleich zu dieser Zahl von Menschen, die im Sommer in unseren Flüssen und Seen baden ohne Weste, die ist verschwindend klein. Und die Unfälle passieren vor allem dann, wenn Personen nicht gut können schwimmen oder vielleicht noch unter Drogeneinfluss stehen oder unter Alkoholeinfluss. Und darum bin ich jetzt nicht jemand, der sagt, ja, man darf keinen Fuß ins Wasser setzen ohne Rettungsweste. Umso weniger, weil man im Boot ja geschützt ist. Also man vertrinkt ja, wenn man, oder wie soll ich sagen, man kann vertrinken, wenn man im Wasser ist. Aber im Gummiboot ist man ja eben genau nicht selber im Wasser, sondern man hat einen Auftriebskörper unter sich und um sich herum, oder? Mhm. Man kann nicht nur vertrinken, wenn man aus dem Boot rausgeht, und man geht nicht aus dem Boot raus. Also der einzige Ort, wo man rausgehen könnte, ist in einer Schnelle, und die sind sehr selten in der Schweiz. Es sind eigentlich nur 3 Orte, wo es so Schnelle hat. Und wenn man sich mit der Strecke vorher befasst hat, weiss man, wo die sind, und dann kann man ja, wenn man da die Schnelle fährt, eine Rettungsweste anlegen. Oder wenn man die Schnelle ganz vermeiden will, kann man auch sich eine andere Strecke auswählen. Aber wenn man jetzt einfach friedlich in seinem Bötchen sitzt oder liegt, geht man wirklich nicht aus dem Boot raus. Und man ist ja auch bei normalem Abfluss unterwegs. Also man ist ja jetzt nicht unterwegs, wenn es eine Woche lang Sturm hat mit sintflutartigen Regenfällen und die Strömung extrem stark ist. Und man ist jetzt auch nicht im Winter unterwegs, oder wenn das Wasser eiskalt ist. Und eben unter normalen Umständen, schönes Wetter, normaler Abfluss, man ist nüchtern, man hat ein Gummiboot, wo ganz ist, und eine Strecke, die man kennt oder wo man sich informiert hat, dann ist es eine sichere Sache.
Also da haben wir ein Gummiboot, ein Schwimmweste braucht man nicht unbedingt.
Also es ist Pflicht, es ist vorgeschrieben im Gesetz, dass man eine Schwimmweste, Rettungsweste mit sich führt. Aber es gibt keine Vorschrift, um die zu tragen die ganze Zeit. Und das finde ich, wie gesagt, auch sinnvoll.
Also muss man gleich eine kaufen in diesem Fall?
Ja, ja, man muss eine kaufen. Und da gibt es auch noch Vorgaben, wie viel Auftrieb die muss geben. Das steht auch in meinem Buch drin.
Würdest du empfehlen, mit Kindern Gummiboot zu fahren?
Auf jeden Fall. Also ich denke einfach, weil es der ganzen Familie Spass macht. Oder? Es ist ja etwas sehr Inklusives. Vom Kindergartenalter bis zum 100-Jährigen können alle mitkommen, können alle mitmachen. Ich finde einfach wichtig, dass die Kinder Rettungsweste anhaben. Dass wenn sie jetzt würden, ins Wasser fallen, wobei sie fallen ja eigentlich nicht einfach so ins Wasser, aber auch noch sie würden jetzt ins Wasser rausklettern oder so, oder ins Wasser springen, dass sie dann einfach sicher sind und so Rettungsweste mit Kragen, die behalten den Kopf vom Träger von dieser Weste ja über Wasser. Und ich finde auch gut, wenn die Eltern aus Solidarität mit den Kindern, die eine Weste haben, auch eine Weste haben und auch als Vorbild, dass das Kind sich nicht blöd fühlt und hat das Gefühl, es ist der Einzige, der jetzt da muss, eine Weste haben. Und es ist natürlich auch so, man kann jemand anderen besser helfen, wenn jetzt das Problem im Wasser hat, wenn man selber eine Weste hat, weil man sich nicht so um Schwimmen muss kümmern, sondern viel leichter zu jemandem kann hingehen und dann ja, wieder zum Boot ziehen oder sich einfach um ein Problem kümmern.
Kannst du für Anfänger eine Route empfehlen, die sich besonders eignet?
Es eignet sich sehr viele Routen, weil die sind eigentlich die meisten, die ich jetzt in meinem Buch vorstelle, sehr gut machbar. Etwas, was sicher sehr einfach ist, ist der Lindkanal von Giessen auf Schmerken am Zürichsee. Da ist man eben zuerst im Kanal. Man kann dort auch sehr schön baden. Und nachher kommt man in den Zürichsee raus und tut noch eine kurze Strecke auf dem See paddeln. Oder was auch sehr schön ist, vom dritten Wehr von der Halbinsel Rheinau am Rhein, aber in Tössig. Es hat dort wirklich überhaupt kein Hindernis. Und ja, darum muss man jetzt auch nicht so aufpassen. Also man sollte natürlich immer aufpassen, aber es ist nicht so wie jetzt auf einer Strecke, wo es viele Hindernisse hat, wo man die ganze Zeit schauen muss, dass man gerade darum steuern
muss. Noch eine letzte Frage zu den Anfängern. Was ist der häufigste Fehler, den sie machen?
Also ich würde sagen, zu wenig Sonnencreme auftragen. Ich denke, viele unterschätzen, dass man doch sehr exponiert ist in so einem Boot. Außer natürlich, man trägt ein langärmeliges Shirt. So ist es, sollte man auch einen Sonnenhut tragen. Also ich würde sagen, ein Sonnenbrand ist grösste Risiko, das man hat beim Böteln.
Genau, sonst ist der Kopf knallrot, wenn schon das Gummiboot gelb ist.
Und ansonsten würde ich sagen, soll man halt schauen, dass man die Paddel nicht auf den Bootsrand legt. Also mir ist das als Anfängerin passiert, dass ich es halt längs auf den Bootsrand gelegt habe, wo ich es nicht gebraucht habe. Weil die meiste Zeit auf einer Fahrt braucht man es ja nicht, weil Strömung einen mitnimmt. Und dann denke ich mir, ja, ist ja gäbig, man kann es gerade so auf den Bootsrand legen, aber wenn man nur ein bisschen dran stößt, wenn man sich umdrüllt, oder wenn nur ein kleines Wellenlicht kommt, dann passiert es halt dann sehr schnell, dass das Paddel ins Wasser geht und davor schwimmt, zum Teil sogar ohne, dass man es merkt. Also ich habe es hier auch nicht gemerkt. Und plötzlich irgendwie halt eine Weile später merkt man, ups, da ist nur noch ein Paddel da. Und das ist halt dann nicht gut, weil eben irgendwann will man ja dann auswassern und soll können ans Ufer steuern. Und mit einem Paddel ist das schwierig. Und noch schwieriger ist es natürlich, wenn man gar kein Paddel mehr hat. Und darum sollte man wirklich darauf Achtung geben, dass man die Paddel bis am Schluss von der Fahrt auch hat.
Wenn wir jetzt gegen Gummiboot fahren, gibt es da Verhaltensregeln, irgendeinen Kodex, den man einhalten muss, dass man nicht sich lächerlich macht?
Also lächerlich macht man sich eigentlich nicht, würde ich sagen. Also sind ja alle sehr entspannt unterwegs, die auf dem Fluss gehen. Aber es ist sicher gut, wenn man die Bootsregeln von der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft SLRG kennt. Eine wichtige Regel ist, dass man das Boot nicht zusammenbinden soll, damit man manövrierfähig bleibt und dass man sich auch nicht an einem grossen Hindernis verheddert. Oder dass man zum Beispiel nicht an einem Brückenpfeiler sich verheddert, weil das eine Boot links vom Pfeiler vorbeifährt und das andere rechts, beziehungsweise die Strömung eben einfach das eine auf die eine Seite nimmt und das andere Boot auf die andere Seite. Weil dann wäre man ja wie gefangen am Brückenpfeiler. Es könnte auch sein, dass dann Wasser ins Boot läuft. Oder das Gleiche bei einem grossen Stein im Wasser passieren oder auch bei einem umgekehrten Baum, der im Wasser liegt. Und das sollte eben nicht passieren. Oder man sollte eben auch einem Kursschiff ausweichen können. Und dann gibt es noch mehr andere Regeln mehr und die kann man auch im Internet abprüfen.
Dann mache ich doch in den Show Notes einen Link zu diesen Regeln.
Das wäre super, ja.
Jetzt haben wir viel über Einsteiger geredet, die mit Gummibötchen anfangen. Aber vielleicht lass jetzt jemanden zu, der schon Erfahrung hat im Gummibootfahren. Könntest du für diese Leute auch noch irgendeine Tour empfehlen, die vielleicht etwas ambitionierter ist? Oder
also die anspruchsvollste Tour, die ich jetzt im Gummibootführer vorstelle, ist auf der Unteren Rüss von Bremgarten bis Gebestorf. Und die ist, sie ist wunderschön und wild, aber sie ist auch nicht ganz einfach. Also schön ist sie halt darum, weil man vom Ufer fast nichts sieht, außer halt Felswände und Wald und im Wasser, im Fluss, kleine Inseln. Und der Grund, warum es am Ufer fast nichts hat, also nichts, was gebaut ist, ist eben, weil der Fluss dort in einer Schlucht verläuft und darum hat man eben die Ufer nicht verbaut für den Hochwasserschutz. Weil die meisten anderen Flüsse vom Mittelland sind ja verbaut worden, weil man einfach nicht wollte, dass immer bei Hochwasser die ganze Umgebung überschwemmt wird, oder? Also erstens ist es einfach unpraktisch und es verursacht hohe Kosten und so und es ist auch ein Sicherheitsrisiko. Und dort eben hat man den Ufer nicht müssen verbauen. Was dort noch speziell ist, dass es sehr viele grosse Steine hat im Bachbett und das macht es durch ein bisschen anspruchsvoll, weil man muss um die herumkurven und man sollte wirklich immer gut herumschauen, dass man die grossen Steine frühzeitig sieht und ihnen dann ausweichen kann. Und von daher ist es eben schon auch wichtig, dass man es schafft, das Boot überhaupt zu steuern und dass man auch so ein bisschen eingespielt ist, das Zweite. Aber wenn man ein bisschen Gummiboot-Erfahrung hat, dann ist es sehr gut zu machen.
Du kannst ja auch den Leuten helfen, die nicht Gummiboot fahren wollen, sondern einfach baden. Du gehst nämlich auch Badeführer raus.
Ja, ich habe zwei Badebücher geschrieben. Das eine heisst «Wild und frisch Tessin». Das ist vor 5 Jahren rausgekommen und das andere heisst «Wild und frisch Romandie» und ist jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen. In diesen Büchern werden wildromantische Badeplätze in der Natur vorgestellt. Also das sind Orte, wo man keine Infrastruktur hat oder fast keine Infrastruktur und wo sehr schön sind. Häufig hat es einen Wasserfall, wo man dann in seinem Becken baden kann. Es sind auch ein bisschen abgelegene Orte, zum Teil mit Felsen nebendran, mit vielen Bäumen, mit Bächli und so weiter, die sehr schön sind, um sich zu erholen und ja, einfach Natur geniessen.
Das klingt super. Wie bist du zum Gummiboot fahren gekommen?
Ein Kollege hat gefragt, ob ich mitkomme auf die Rüss. Und zwar gerade auf die Strecke von Bremgarten bis Gebelsdorf, die ja recht eine wilde Strecke ist. Wir haben beide keine Ahnung, aber er hat gehört, dass man das machen kann. Und wir haben dann halt gut aufgepasst und es ist gut gegangen und ich war begeistert gewesen. Was für Welten, dass man doch entdecken kann, wo man sonst gar nicht so ankommt. Also an der Rüss könnte man jetzt zwar auch am Ufer zum Teil entlang wandern, aber das habe ich halt noch nicht gemacht. Und es ist natürlich aber auch ganz andere Perspektive, wenn man dort mitten auf dem Wasser ist und um sich herum nur Wasser sieht. Und dann habe ich gedacht, ja, was könnte man denn eigentlich da sonst noch machen? Dann sind wir mal auf die obere Rüss, da ist dann etwas viel Zahmers. Das ist dort ja kanalisiert, also es ist kein enger Kanal, aber die Ufer sind halt verbaut. Der Fluss ist da weniger tief. Er ist streckenweise auch relativ gerade. Und das hat mir aber auch super gefallen, eben, weil man dort so toll schwimmen kann. Das Wasser ist dort auch recht warm. Und dann hat es mir den Ärmel hineingenommen. Ich dachte, ja, ich würde noch mehr Strecken kennenlernen und habe angefangen herumzuschauen. Ich habe gemerkt, man kommt aber gar nicht so an Infos an. Also im Internet habe ich keine gefunden. Bücher habe ich auch nicht gefunden. Außer einen Kanuführer, der aber sehr viele Strecken drin hat, die für ein Gummiboot gar nicht geeignet waren, weil sie entweder zu wild waren, also halt so mit vielen Felsen im Wasser, oder aber keine Strömung hatten, sodass es mit dem Gummiboot sehr anstrengend wäre. Und dann habe ich auch noch Bekannte gefragt. Und das war dann fast so ein bisschen im Bereich der Sagen, wenn ich da gehört habe. Also ein Bekannter hat gesagt, ja, er hat einen Bekannten, der gehört hat, dass man dort im Kanton Bern noch dort und dort rein kann, aber sicher ist er auch nicht, ob das wirklich so ist und so. Und dann habe ich angefangen, wirklich die Schweiz abzusuchen. Bin mit dem Velo viel den Flüsse entlang gefahren, also halt dort, wo es gegangen ist. Oder einfach in der Nähe mit dem Velo umeinander gefahren und bin dann zu Fuss immer wieder ans Ufer gegangen. Habe natürlich auch auf Google Maps geschaut im Luftbild, wo das es gut aussieht, also wo das es kein Wehr hat oder andere Hindernisse. Ich habe auch versucht herauszufinden, wo es eine Strömung hat, wo nicht. Oder ist ja häufig so, dass ein paar Kilometer von einem Wehr hat man fast keine Strömung mehr. Und habe immer Strecken gesucht, wo das nicht der Fall ist. Und irgendwann habe ich gefunden, ja, also wenn es kein Buch gibt, vielleicht gibt es ja noch andere Leute, die auch sehr gerne hören auf Flüsse. Und vielleicht schreibe ich so ein Buch am besten selber.
Also wenn du eine neue Strecke erkundest, dann fährt das am Land an. Am Anfang?
Ja, immer. Da finde ich eben auch sehr wichtig, dass man vom Land aus zuerst schaut, wenn man jetzt eine Strecke nicht kennt. Außer wenn man natürlich mein Buch hat, dann kann man es riskieren, um direkt mit dem Boot zu gehen, weil dann gibt einem ja das Buch die Informationen. Aber wenn man jetzt einfach hört, dass es schön ist, um auf einem Fluss zu böteln, finde ich, sollte man nicht einfach mit dem Boot ins Wasser sitzen und mal schauen, was passiert. Hauptsächlich wegen Wehr. Aber auch wegen anderen Hindernissen, die man dann könnte verschrecken könnte, wo man vielleicht nicht darauf vorbereitet ist. Am besten würde man schon einfach zum Fluss gehen und möglichst näher am Ufer entlanglaufen und einfach das Wasser mal anschauen.
Im Lied vom Knallroten Gummiboot wird eben ein Johnny besungen, der sich fühlt wie der Christoph Kolumbus. Aber wenn man in der Schweiz durch Gummiboot fährt, ist es nicht so schlau, wenn man wie ein Entdecker einfach drauf losfährt, sondern geht man eben wirklich gescheiter schauen, zuerst am Ufer. Ob sich die Strecke eignet.
Und das würde ich sehr empfehlen, ja.
Wie findest du neue Badeplätze, die du dir vorstellen kannst?
Das wird immer wieder gefragt und die Leute wollen wissen, was mein Geheimnis ist, besonders wenn ich ganz versteckte Badeplätze finde. Zum Beispiel im Tessin Schluchten, wo man zuerst eine Stunde lang in einer Schlucht um Felsen herum muss laufen und dann noch dreimal links und dreimal rechts und so. Und ich verrate natürlich nicht alle meine Geheimnisse. Aber der Christoph Hurni, der die Fotos von diesen Büchern gemacht hat, und ich, wir haben das Luftbild von Swisstopo intensiv studiert, wobei der Christoph da die grösste Arbeit gemacht hat, also sehr, sehr viel Zeit investiert hat. Er macht das auch sehr gern. Und er hat einfach geschaut, wo sieht man im Luftbild schöne türkise Becken. Und er hat eine riesige Excel-Liste gemacht, wo er etwa 1000 so türkise Becken, die er gefunden hat im Tessin. Und auch Becken, die er in der Romandie gesehen hat, die er dort eingetragen hat. Oder auch Beseen, halt so Uferstellen eingetragen hat, die natürlich aussehen, also wo jetzt halt noch keine Betongarderoben gebaut worden sind oder Parkplätze oder Zeltplätze und so weiter. Und das war dann schon mal eine gute Grundlage gewesen. Dann habe ich aber auch mit Canyonisten geredet, weil die kennen die Schluchten der Schweiz wie ihren Hosensack. Dort habe ich Tipps bekommen. Ja, und dann haben aber natürlich auch Einheimische gefragt. Die haben uns Tipps gegeben. Oder natürlich auch Freunde haben wir gefragt, die schon mal an einem bestimmten Ort waren. Oder die einfach gewusst haben, ja, der Flussabschnitt ist schön. Also nicht nur jetzt so einen bestimmten Punkt, sondern auch einen bestimmten Flussabschnitt oder eine bestimmte Region. Und da ist einfach dann auch immer in unsere Liste gekommen. Aber eben, wie gesagt, sehr, sehr viele Becken sieht man einfach nur schon, wenn man im Luftbild schaut von Swisstopo. Und ich würde auch empfehlen, wenn jetzt jemand will, sein einsames Becken finden, um es auch so zu machen. Also man kann natürlich mein Buch als Ausgangspunkt nehmen und dann einfach den Fluss weiter durchauf und durchab. Und dann ist man auch wieder an einem Ort, wo kein Mensch ist. Ein anderer Trick ist noch, dass man sich ein bisschen mit der Topografie befasst. Also es ist zum Beispiel so, im Tessin jetzt, wo ein Bergbach in die Ebene hineingeht, also dort, wo das Gelände wieder flach ist, dort hat es fast immer ein Becken. Weil im Tessin hat es besonders im Herbst sehr starke Regenfälle. Und das führt dazu, dass die Bergbäche enorm viel Wasser führen. Und wenn natürlich dann so ein Bergbach, der wirklich tost und tut und enorm viel Wasser hat, vom steilen Hang durchabkommt und unten auf flaches Gelände trifft, dann gibt es halt wirklich immer ein Becken. Also das Becken ist über Jahrtausende oder noch länger ausgefressen worden und dort kann man dann meistens schön baden. Oder was zum Beispiel auch so etwas ist, dass häufig, wenn ein Fluss meandriert, dass in den Bügen, also am äußeren Ufer von dieser Bügung, hat es häufig auch eine recht tiefe Stelle, weil dort halt die Strömung auch stark ist und entsprechend viel Material vom Flussgrund mitreisst. Oder etwas Ähnliches ist auch, dass dort, wo halt zwei Bäche zusammenkommen oder zwei Flüsse zusammenkommen, sie auch meistens ein Becken ausfressen, weil einfach da sehr viel Wasserkraft an der gleichen Stelle auf den Flussgrund trifft und dann eben auch Material mitnimmt und so entsteht ein schönes Becken.
Planst du noch weitere Bücher zum Thema Wasser?
Jetzt aktuell gerade nicht, aber ich habe Freunde, die sagen, ja, mach doch noch mehr Bücher in dieser Reihe von diesen Badeführern, also wo es ja jetzt eben Führer gibt zum Tessin und zu der Romandie. Und ich zögere, weil es einfach ein riesiger Aufwand ist. Also zum einen braucht man einfach sehr viel Zeit, um so schöne Badeorte zu suchen in der Natur. Und natürlich hat man auch viel Reisezeit, wenn man nicht gerade dort wohnt, wo das Gebiet vom Buch ist. Und eben, dann muss man sie ja noch fotografieren. Und für das habe ich halt Fotostatisten mitgenommen, weil es wäre nicht Sinn, mache ich 300 Mal im Buch. Also zum einen wäre es nicht abwechslungsreich und ich will eigentlich auch gar kein Fotomodell sein. Und dann macht es halt dann aufwendig, oder? Dann geht man vielleicht einmal schauen und dann geht man aber nochmal an mit Fotostatisten und so braucht man schon sehr viel Zeit zum Entdecken und zum Fotografieren. Und dann kommt aber noch die ganze Schreibarbeit. Und es ist ja nicht so, dass man jetzt so ein Buch einfach abschreiben kann, sondern da hat man dann hunderte von Seiten mit Notizen, man hat ein paar 10'000 Fotos und so. Und da braucht dann einfach sehr viel so Zeit und auch so Hirnschmalz, um das ordnen und entscheiden, welche Infos sind wichtig, welche sind nicht so wichtig und um das Ganze dann in eine Buchform zu bringen. Und darum weiss ich jetzt eben nicht gerade, ob ich mich gerade wieder in so ein Buchprojekt stürzen soll. Aber es wäre für mich auch möglich, um vielleicht zusammen mit einem anderen Autor oder Autorin das zu machen, dass man teilt die Arbeit hat. Oder es wäre auch möglich, dass jemand, der Lust hätte, so ein Buch zu schreiben, ja, am Verlag das würde anbieten, um mit meinem Sagen ein Badebuch von einer anderen Region herausgeben, also schreiben, und wo dann einfach das gleiche Konzept hätte wie die Badeführer, die schon jetzt rausgekommen sind.
Dann danke dir vielmals. Du hast Zeit gehabt für einen Schiffspodcast und mal ein anderes Thema. dass wir mal ein anderes Thema beleuchten können und selber Kapitän sein, wo wir ja meistens nur auf einem Passagierschiff fahren. Und ich wünsche dir einen ganz schönen Ausflug am nächsten Wochenende mit dem Gummibob.
Danke vielmals, Daniel, und ich wünsche dir auch ganz gute Fahrt auf allen möglichen Schiffen.
Das war die 42. Folge vom Schiffspodcast, eine Spezialausgabe für alle, die die Sommerferien in der Schweiz verbringen. Die Wona Eberle, die Autorin vom einzigen Gummibootführer, hat uns wichtige und wertvolle Tipps gegeben. Bevor ich jetzt gerade mein Gummiboot aufblasen kann, noch das. Der nächste Schiffspodcast erscheint am 1. Montag vom August, das ist der 4. Bis dann, volle Fahrt voraus!